Ich habe gestern mit einer Übung begonnen und möchte sie heute noch einmal vorstellen. Es ist mir nämlich ganz, ganz wichtig, dass diese Übung für euch etwas wird, was ihr gerne in euer tägliches Leben übernehmt. Deswegen ist es mir so wichtig, dass ich sie einfach mache, wie es irgendwie vernünftig ist, so dass ihr auch diese Elemente in eurem Leben mal immer wieder findet oder die Zeit dafür findet. Und jetzt im Moment könnt ihr einfach dem auch gleich folgen. Und vielleicht dann schon feststellen, ja, das geht. Das erste ist, dass ich einen Moment finde, ich könnte auch vielleicht sagen, einen Raum finde im Sinne von, jetzt ist es möglich, eine Zeit finde in meinem täglichen Leben, die ich mir vielleicht ganz bewusst aussuche oder sie einfach finde, meistens so zwischen zwei Aktivitäten, wie jetzt hier auch. Ich bin hier heruntergekommen und sitze und dann kommt das Nächste. Und das passiert uns in unserem täglichen Leben sehr, sehr oft. Wenn wir darauf achten, haben wir viel, viel mehr solcher Pufferbereiche, in denen wir uns einbringen können, als uns jetzt bewusst ist. Das ist also der erste Schritt. Es mag durchaus sein, dass ich mir das ganz bewusst vornehme, die Tür schließe, das Handy abstelle, einfach um 2-3 Minuten ungestört zu mir kommen zu können. Und einen Satz, den wir hier immer wieder brauchen, heißt, es ist jetzt für alles gesorgt. Es ist wichtig, so innerlich den Druck rauszunehmen, nicht irgendetwas zu tun, gerade so schnell zwischendurch, sondern zu wissen, ja, es ist jetzt gut die Zeit dafür. Ich terminiere das auf die 3 Minuten, die ich Zeit habe, und für diese 3 Minuten habe ich sie dann auch. Das ist der erste Schritt. Und dann schließt sich logisch an, dass ich jetzt die Zeit dafür habe, zu mir zu kommen. Dass ich jetzt sagen kann, jetzt bin ich hier. Und ich bin ganz hier. Die Praxis, die wir gehört haben, setzt jetzt an. Ich bringe Körper und Geist zusammen, bringe den Geist aus der Unruhe und der Abgelenktheit heraus zum Körper, sodass ich dann sagen kann, vielleicht nach 1-2 Minuten, ja, jetzt bin ich ganz hier mit meinem ganzen Wesen. Der Körper sitzt hier und der Geist ist mit dem Körper, ist sozusagen verankert auf dem Körper. Und das ist ein Erleben, jetzt bin ich hier. Und jetzt schließt sich ein sehr einfacher Satz an, der vielleicht jetzt dann auch schon aus einem Erleben kommen kann und der heißt, jetzt bin ich da. Ich bin einfach da. Ich bin präsent. Ich bin von nichts abgelenkt. Körper und Geist sind jetzt hier. Und damit entsteht eine Art von Präsenz, einem Hiersein. Möglicherweise müssen wir uns das jetzt im Moment einfach sprachlich verdeutlichen und sagen, ja, jetzt bin ich ganz da. Und mit diesem Satz kommt dann auch ein Erleben vielleicht, ein Bewusstsein. Jetzt bin ich präsent, einfach da, offen, bewusst, wach, präsent. Und für jetzt und hier schließen wir die Übung mit den drei Tönen der Glocke ab. Ja, immer wieder den Raum für diese kleine Übung zu finden und auch wenn es nur 3 Minuten sind, ändert bereits schon hier und da den Ablauf meines Tages. Anstatt nun gleich weiter zu hetzen in die nächste Aktion, sage ich, ach Moment, jetzt hast du doch gerade ein paar Minuten Zeit. Und wie oft höre ich dann den Satz, ja Moment, da kann ich doch gerade noch, den 3 Minuten kann ich doch gerade noch. Und so einfach, wie sich das jetzt hier anhört von mir, ist es für viele Menschen dann bereits schon eine Lebensstilfrage. Und deswegen passiert dann nicht viel. Und für viele Menschen ist das bereits schon eine Herausforderung. Vor vielen Jahren, so am Anfang unserer Zeit hier, habe ich das dann so 10 Minuten Stille genannt. Wir haben das dann ja hier ins Haus auch gebracht. Die 10 Minuten Stille. 10 Minuten! Und jemand war ganz begeistert von diesen 10 Minuten. Die Ruhe. Zu sich zu kommen. Das habe ich immer schon gesucht. Und nach ein paar Wochen bekam ich einen fast bitterbösen Brief. dass ich also da etwas verlange, was nicht in ihr tägliches Leben passt. Und sie hat aber keine 10 Minuten zwischendurch. Und da ich darauf so bestehe, hat sie sich jetzt entschlossen, nicht mehr zu kommen. Und sie ist auch nicht mehr gekommen. 10 Minuten war zu viel. Zwischendurch. Ich hätte vielleicht sagen müssen, morgens einmal oder abends einmal, vielleicht hätte das noch geklappt. Aber so zwischendurch mal 10 Minuten, das war zu viel. Deswegen bremse ich das jetzt schon runter auf 3. Okay, habt ihr das gemerkt? Ja, gut. Ihr könnt ja auch euer Handy auf eine Zeit stellen, nicht? Und wenn der sagt, dann piep, piep, piep oder was auch immer macht, sagt er, okay, Schluss. Ich war zwar noch nicht am Anfang, aber geht es Schluss. Mehr Zeit habe ich nicht. Jetzt drücke ich das noch etwas vielleicht schärfer aus. Ein spiritueller Weg ist immer eine Lebensstilfrage. Sonst passiert nichts. Sonst fährt man ab und zu mal zu einem Retreat und das war's dann. Es muss in unser tägliches Leben gehören. Wir sind hier in diesem täglichen Leben, um diesem täglichen Leben anders gegenüberzustehen. Und deswegen fehlt bei der Aufzählung, die ich eben gemacht habe, der wichtigste Satz, die Intention. Ich bin jetzt, ich habe die Absicht, eine Praxis durchzuführen, etwas zu tun für meinen Geist und für mich und für die Welt und die Menschheit, von der ich tief überzeugt bin, dass es positiv ist. Und von der ich tief überzeugt bin, dass es notwendig ist. Und dass allein, dass ich das tue, sich schon was ändert auf der Welt. Denn dadurch, dass ich mich ändere, ändere ich meine Beziehung zu dir, zur Familie, zu den Mitarbeitern. Das ist ein sogenannter Schneeballeffekt. Einer schubst wieder einen Zweier an und so weiter und so weiter. Das ist für uns die einzige Chance als Menschheit, dass wir so beginnen. So, und alles, was ich hier tun kann, ist euch zu inspirieren. Mehr kann ich nicht. Ihr könnt mir vielleicht jetzt ein paar Tage gerne zuhören. Ich höre das oft genug. Karl, ich höre dir gerne zu. Ich sage dann ja und. Tut das auch was? Ne? Also, dass mir jemand gerne zuhört, wie sagt man das? Du Flatter. Schmeichelt. Nicht mein Ego, muss ich euch ehrlich sagen. Trotzdem habe ich es gerne. Okay, also das Wichtigste ist, und das werden wir jetzt in diesen nächsten Tagen immer wieder versuchen herauszufinden, ist das nicht wichtig? Und kann ich nicht irgendwo nach diesen Tagen herauskommen und sagen, Moment, jetzt ist es auch für mich wichtig. Nicht wichtig, dass es so wichtig ist, dass es mein Leben ausfüllt, aber es hat einen Wert, den ich immer wieder ausführe. Gut, fangen wir also mit der Erklärung der Inspiration an. Es ist für uns sicherlich alle keine Überraschung, wenn ich sage, es ist uns sicherlich bewusst, dass das, was jetzt so in dieser Welt passiert und nicht nur jetzt so, sondern schon relativ lange, alle diese Kriege und Widerstände und der Hass und die Gier und ich weiß nicht, was wir alles, das brauche ich nicht lange erklären. Das weiß jemand wie jeder. Und wenn wir wenigstens noch ein kleines bisschen sensitiv sind, und das sind wir hier alle, sagen wir uns, es ist ja unbegreiflich. Es ist einfach unbegreiflich. Ihr glaubt gar nicht, wie oft. Ich gucke morgens immer ganz kurz so in das Fernsehen, nenne ich das, mache die Nachrichten auf und sage, um Gottes Willen, nein. Und zwar nicht, ich kann es nicht mehr sehen, sondern ich sage, es ist ja unbegreiflich. Wie ist das möglich? Wie ist es möglich, dass eine Menschheit, also Menschen, die heute, zumindest als westlich und weiß, das sind wir, Mittelbürgerstand, sowas tun. Dass wir einen Geist haben, der dazu fähig ist, solche Dinge zu tun und sie auch noch als selbstverständlich anzusehen. Das erschüttert mich eigentlich immer irgendwo und irgendwie. Und meine Frage ist nur dann, logischerweise ist das, wie ist das gekommen? Ich gehöre zu den Menschen, die immer gerne wissen möchten, findet man nicht irgendeinen Anfang von dem Ganzen, wo man sagen kann, von da ab ist was schiefgelaufen. Einen Satz, den viele von mir von früher her kennen, heißt, if you want to create something new, you have to go all the way back to the beginnings. Ein Satz, den ich in Israel irgendwo gelesen habe. Das heißt also, wenn du etwas Neues beginnen willst, wenn du es nochmal genau wissen möchtest, musst du ganz zurückgehen, bis zu den Anfängen. Und da könnte es sein, also, da war es, da ist es passiert. Und so bin ich viel verbunden mit den Forschungen der Evolutionsbewegung. Und es ist faszinierend, wie sich viel Menschen mit sehr viel Geld, mit sehr viel wissenschaftlicher Akribie darum kümmern, wann ist was entstanden. Denn das, was wir heute hier erleben, all dieser, ich nenne es mal, egoistische Aufstand, irgendjemand hat ein Buch geschrieben, die narzisstische Gesellschaft. Das sind nicht nur die Amerikaner. Alles das, was so passiert, war nicht immer so. Es stimmt einfach nicht. Es war nicht immer so. Der Name Einzeller sagt euch was, ja? Also so eine biologische Einheit, die also nicht, das sind nicht zwei, sondern einer. Viren oder sowas. Oder mein berühmtes Einzeller, das. Wie heißt es? Pantoffeltierchen. Ja, das ist mein Liebling. Das ist ein Einzeller, muss man sich vorstellen. Ne? Und wenn du den siehst, ein Zehntel Millimeter. Der hat so alles so kleine Wimperchen drumherum. Ja. Und wenn du, ihr werdet das nicht mehr kennen, wir hatten früher im Biologieunterricht so ein Mikroskop, dann gab es einen Heuaufguss und dann konnte man da durchgucken und dann konnte man die sehen. Und dann konnte man auch beobachten, wenn man denen irgendwo näher kam, schauen die weg. Die hatten also offensichtlich irgendein, was auch immer, eine Erkenntnis, was auch immer. Die haben mich also nicht angeguckt und gesagt, hör mal, was machst du da, sondern sind weg. Einzeller. Einzeller hatten die Erde mehr als 3 Milliarden Jahre lang für sich allein. Niemand sonst auf der Welt. Nur die Einzeller. Und was die da alle so gemacht haben, weiß keiner, aber so anders war keiner unterwegs. Es gab schon Wasser, das war mal etwas kälter und war mal ein bisschen wärmer, ja, und ähnliches mehr. 3 Milliarden Jahre. Dann, mehrzellige Organismen entwickelten sich, indem sie die Verantwortung fürs Überleben von der einzelnen Zelle auf eine komplexere Einheit mit vielen Zellen übertragen haben. Das sind wir. Wir sind Mehrzeller. Wir sind Vielzeller. Wir sind Multi, was auch immer, Zeller. mit einem unglaublichen System, wie die Dinge so zusammen funktionieren, wie sich wieder Organe gebildet haben. Es ist faszinierend. Es ist wirklich faszinierend. Und ich frage mich oft genug, wer hat das denn so gestaltet? Und da schweigt dann immer die Wissenschaft. Okay, meinetwegen. Also, die Zeit von dem Einzeller bis zum Mehrzeller waren auch noch mal ein paar Milliarden Jahre. Und nach diesen ungefähr 5 Milliarden Jahre passierte was. Dieses biologische Modell, biologisch, funktionierte fast eine weitere Milliarde Jahre lang, bis die organische Einheit plötzlich in Frage gestellt wurde, als der Mensch die Fähigkeit erlangte, ein eigenständiges Bewusstsein zu entwickeln. Das ist eine wissenschaftliche Erkenntnis. Das stammt nicht von irgendeinem spirituellen oder religiösen oder sonst was. Das heißt, ab irgendeinem Punkt in der Entwicklung der Biologie verbunden mit der Erkenntnis, nicht? Das Einzeller hatte da schon so irgendetwas. Wir haben schon mehr davon gehabt, aber uns fehlte immer noch etwas. Das selbstbezogene Bewusstsein. Das heißt, ab irgendeinem Punkt konnte der Mensch sagen, ich. Und es begann sich etwas zu kristallisieren. Wir haben das dann später genannt, das Ego, das Selbstbewusstsein, bis hin zum Narzisstischen, das jetzt begann aus sich heraus, sich sozusagen als Mittelpunkt der Welt darzustellen. Das sind wir heute. Noch gar nicht so lange, bezogen auf die paar Milliarden, die ich gerade aufgezählt habe. Das Milliardchen ist was. Ne? So. Das sind also nicht gerade ein paar Tage. Das heißt also, dieses ganze Dilemma und Chaos und das Ganze ist ab irgendeinem Punkt, bezogen auf ein paar Millionen Jahre oder sowas, ist da etwas entstanden. Und ich sehe das oft genug wie so ein wilder jugendlicher Haufen. Völlig chaotisch, Street Gangs, ne, hauen sich gegenseitig, wissen nicht, was sie tun, brüllen rum. Das ist die Menschheit im Moment. Chaotisch, unorganisiert, unbewusst. Man tut irgendetwas, völlig egal, wie die Auswirkung ist. Ja. Und das bezieht sich also auf irgendeinen mehr oder weniger Punkt, bezogen auf eine bestimmte Struktur in unserem geistigen System. Und wenn ich mir das anschaue, ist das eigentlich ein ganz einfacher Vorgang. Bis dorthin, und jetzt bleibt ihr so schön, man geht davon aus, dass der frühe Mensch im Vergleich zur Fauna, die auch da war, also zu den anderen Wesen, völlig unauffällig waren. Wir waren eigentlich fast identisch. Wir waren eingebettet in das Ganze. Es gab noch kein Ich. Wir haben niemanden beherrscht. Wir sind genauso rumgelaufen wie die anderen, haben uns eingebettet. Vergleichbar wäre zum Beispiel der Fötus im Mutterleib. Da ist keinerlei Abgrenzung, da ist ein Mitschwimmen. Ja? Die Beschreibung heißt dann das Paradies oder Garten Eden oder sowas. Ja? Diese Situation haben wir dann noch lange gehabt. Irgendwann, die Schätzungen liegen zwischen 50.000 und 200.000 Jahren, also ungefähr in der Zeit vor uns, geschah dann etwas, das uns vom Tierreich unterschied. Ich. Das heißt also, wir sind ausgestiegen, durch was auch immer, Und ich beziehe mich also jetzt hier auf einen Geist, einen Neurophysiowissenschaftler, aber das muss nicht der einzige Ansatz sein. Es ist so, als wenn wir jetzt herausgetreten wären in die Eigenständigkeit. Und das ist es ja auch. Ja? Dieses Ich, dieses Selbst, dieses Selbstbewusstsein, ja, ist sozusagen eine Eigenständigkeit, die, wenn man so will, logisch ist, denn wir haben jetzt uns gerade herausgetrennt aus dem Eingebundensein, wie ich das gestern immer genannt habe, des normalen Reizreaktionssystems. Bis dahin waren wir, genau wie alle anderen Wesen, Tiere, Pflanzen und so weiter, eingebunden, festgefahren, angezurrt, konnten nichts Eigenständiges machen. Wir hatten keinerlei Freiheit. Und die einzige Freiheit entstand dann, als der Adam den Apfel aß. Das war ungehörig. Damit hat er etwas getan, was er eigentlich als eingebettet in ein Reizreaktionssystem nie tun würde. Es entstand in irgendetwas, das ich sagte, unfairerweise von einer Schlange und einer Frau initiiert. Unfair. Wirklich, meine ich so. Sondern als jetzt einen Punkt, wo dieses Wesen sich herausnehmen konnte, aus diesem Eingebunden in einen Zustand des Ich kann jetzt denken. Jemand, der sich damit viel beschäftigt hat, Umberto Maturana, hat zum Schluss seines Buches geschrieben, das war das größte Geschenk der Menschheit. Ab dem Augenblick begannen wir zu denken. Ab dem Augenblick konnten wir überhaupt kreativ werden. Das konnten wir vorher nicht. Wir waren ja eingebunden. Niemand hier um uns herum hat irgendeine Fähigkeit zur Kreativität. Alles ist so. Es verändert sich durch genetische Veränderung und durch Mutation, aber nicht durch Eigenständigkeit. Wir sind diese Menschen in dem positiven Sinne, weil wir uns befreien konnten von dem Eingebundensein in das Reizreaktionssystem. Und das muss uns deutlich sein. Und wenn ich mal irgendwann frage, und ich frage das manchmal, gucke ich so nach oben und sage, hör mal du, also geschickt war das nicht. Wenn ich mir das angucke hier, also hättest du anders machen können. Mehr erzähle ich, ich habe da immer so Lieblingsgeschichten. Okay. Und heute Morgen hörte ich dann die Antwort. Er sagte, ich habe euch doch ein Geschenk mitgegeben. Ein Geschenk, das es vorher nicht von mir gegeben hat. Was ich mir gar nicht vorstellen konnte, was das für Auswirkungen hat, aber irgendwie habe ich den Apfel an den Baum geklebt. Es hat also doch was mit mir zu tun, oder nicht? Hätte es ja sein lassen können. In irgendeiner Form war in uns dieser Funke zur Selbstständigkeit, zur Kreativität, zum Gotteswahn. So wird das manchmal genannt. Und trotzdem ein Geschenk. Das größte Geschenk. Es ist das, was uns zu Menschen macht. Und das ist mein Ansatz von gestern her, wo ich gesagt habe, ha, Moment. Wir verstehen das alles irgendwie, dass jetzt etwas entstanden ist, was die Tiere auch heute immer noch nicht haben. Wir sollten uns also jetzt nicht so fürchterlich grämen, dass es etwas gibt. Denn alles das, was wir Menschen dann kreiert haben an Kreativität, an Musik, an Malerei und Poetrie und ich weiß was nicht alles, ist nur deswegen möglich. Das heißt, ein ganz großer Bereich unseres Menschseins, den wir auch als Geschenk ansehen, gehört zu dieser Selbstständigkeit, zu dieser Kreativität. So, und jetzt ist also meine Frage, jetzt müsste eigentlich wieder nochmal ein Impuls kommen. Denn der erste Impuls, uns in die Freiheit zu versetzen, herauszunehmen aus dem Reizreaktionssystem, war wohl offensichtlich eine gemischtware Handlung, oder? Es hat also mehr Negatives als Positives an sich. Wir brauchen ja nur rauszugucken. Aber es gehört dazu. Wir können nicht das eine wegnehmen, dann ist das andere auch weg. Deswegen ist der ganze Ansatz, den Menschen insgesamt, so wie er heute ist, in irgendeiner Form zu verändern, falsch. Der ist gut so. Der ist so gemacht. Aber es muss was Neues entstehen. Ein Satz, den ich jetzt viel lese in der entsprechenden Literatur, der heißt, wir sind im Moment zwischen den Welten. Aber sagt man so leise vor sich hin, ja, was ist das eigentlich? Wenn wir uns auf das besinnen, was dieses Einzelne ist, dann wird uns deutlich, es sind ja wieder Elemente. Irgendwann sind die Einzelzeller zu Vielzellern geworden. Es hat also immer diese Organisation gegeben und diese Organisation hat immer zu einem kohärenten System geführt. Eine gewisse Ordnung, eine gewisse Weisheit, ein gewisses Miteinander. Guckt euch das hier an. Es ist ein unglaubliches Miteinandersein, in dem die Dinge aufeinander eingespielt sind. Ein Wunder, wie alles so miteinander funktioniert. Man nennt das heute eben kohärent. Ja, es ist Atmen zusammen. Das müsste jetzt als nächstes wieder kommen, oder? Und das geht nur, indem wir grundsätzlich aus diesem großen ganzen Chaos erstmal aussteigen. Wenn man so will, zu uns, zum Kern, zum Einzeller sozusagen wieder zurückkommen. Und dann, und wir wissen das, und unsere spirituellen Vorfahren haben das erlebt, entsteht die Weisheit für eine neue Kohärenz, eine neue Ordnung. Aber das ist nicht irgendeine neue Weltordnung, sondern eine neue Art und Weise, miteinander zu sein. Auf dem Weg sind wir. Manche sind ihn schon gegangen. Meditation ist also nichts anderes, als diesen Weg zu betreten, herauszutreten unter bestimmten Bedingungen, die wir hier schaffen, aus diesem ganzen chaotischen Geist, in eine gewisse Stabilität und Ruhe, mit der Gewissheit, dass aus dieser Stabilität und Ruhe heraus eine neue Ordnung entsteht. Und jeder, der länger so dort gewesen ist und ist aus dieser Ruhe wieder rausgekommen, verhält sich anders, sieht anders, tut etwas anders, aus einer anderen Sichtweise und aus einer anderen, ich brauche jetzt das Wort Kohärenz heraus. Klassischerweise heißt es immer, jemand, der in der tiefen Meditation ist, so nennen das manche Leute, ja, also wenn ich aus diesem ganzen chaotischen Geist herauskomme und du kommst jetzt wieder zurück sozusagen in die Welt, eines hast du nicht mehr, Aggression. Geht nicht mehr. Du bist nicht mehr gegen irgendetwas, weil du weißt, du gehörst zum Ganzen. Du wärst damit also auch wieder gleichzeitig gegen dich. Das hört sich jetzt so locker an und das müssen wir jetzt praktizieren. Und ich bin ganz sicher, wenn wir das ein paar Tage praktizieren und auch mal irgendwo dahin kommen, dann werden wir dort inspiriert werden zu sagen, Moment, das ist der einzige Weg, das ist die einzige Möglichkeit. Und die funktioniert. Es ist nichts Kompliziertes letztlich. Ja. Ich muss nicht irgendwo hinfahren und ich weiß nicht, welche 30.000 Niederwerfungen machen. Ne? Alles das ist, entschuldigt bitte, aber Hokuspokus. So. Unser Weg ist ganz simpel. Und verständlich ist er jetzt, ja. Wir gehen bei dem Tier davon aus, nein, wir können es beobachten und wir können es auch von uns aus beobachten, dass ein Objekt von uns immer versehen wird mit einem bestimmten Verhältnis. Tut mir das gut, tut mir das nicht gut, ist es neutral. Das ist alles, was ein Tier weiß. Was nennt ich eben das Reizreaktionssystem, ja? Es hat also Sinne. Mit den Sinnen sehe ich ein Objekt, was auch immer es ist. Die Katze sieht die Maus oder was auch immer, ja? Dann entsteht eine bestimmte Erkenntnisschleife und eine entsprechende Handlung. Und das ist immer grundsätzlich geführt vom Überlebensmodus. Das Ich ist also gar nicht neu, ne? Es war immer schon da. So. Das Einzige, was wir nur machen brauchen, und das ist unglaublich einfach und unglaublich schwer für uns, ein Objekt zu sehen und nicht darauf zu reagieren, ist alles. So simpel ist das. So simpel heißt es, aus dem Reizreaktionssystem auszusteigen. Und wir Menschen können das. Wir heute können das. Es ist noch gar nicht so alt, wenn man sagt, Buddha hat 500 vor Christi gelebt, dann sind das also jetzt 2500 Jahre, ja? So ungefähr vor 2500, vor 3000 Jahren ist wenigen, Sokrates, Buddha, Laozi, Patanjali, plötzlich kommt, Moment, da ist ein Objekt und du siehst es nur. Aber irgendetwas von innen hört auf. Dieser automatische Krampf, ne? Die Schokolade, bumm, bin ich vorne. Es ist möglich. Und das ist nur uns Menschen möglich. Und damit bin ich eben bei diesem nächsten möglichen Schritt, der so unglaublich einfach ist. Und wir werden ihn jetzt ein paar Tage durchgehen und ihr werdet merken, Moment, Karl, das kannst du nicht machen. Das kannst du wirklich nicht machen. Die Schokolade lacht mich an und dann lache ich immer. Und dann denke ich, oh Gott, das will ich dir jetzt mal vor, dass die Schokolade lacht. Ich will die haben. Und es entsteht ein automatisches Reizreaktionssystem, das ich als Mensch unterbrechen kann. Nur ich als Mensch. Kommt das an? So einfach ist das. Und so schwer. Der nächste Schritt von uns aus ist, dass der Mensch wirklich in diesem Leben, in dieser Welt selbstständig wird. Und nicht irgendwie so ein bisschen mit einer veränderten Ego-Funktion. Wir gehen jetzt den nächsten, von wem auch immer angelegt, der Selbstständigkeit. Wir treten heraus aus diesem Eingebundensein des Tiers, der Natur, der Pflanze, wem auch immer. Wir bleiben aber drin. Nur wir haben eine andere Selbstständigkeit. Und diese andere Selbstständigkeit führt zu einer völlig anderen Welt. Das ist zwar noch nicht so richtig motivierend, wie ich feststelle, ja. Einige lächeln schon, ne? Aber wollen wir mal gucken, ob ich das nicht doch noch so rüberbringe, dass sie sagen, ja gut, also das machen wir. Denn es sieht im Moment noch kompliziert aus. Ich sehe ein Objekt und springe nicht drauf zu. Das müssen wir üben. Es ist auch nicht so einfach. Und das, was ich uns gestern schon deutlich gemacht habe, beginnt mit diesem, was ich nenne, Bewusstsein. Das ist das, was der Buddha entdeckt hat. Und diese Geistesqualität hat er Sati genannt. Sati da niemand eigentlich von denen bisher übrig geblieben ist, die diese Schriften geschrieben haben. Ja? Das waren also 400 vor Christi oder 400 nach Christi. Keiner hat also jemals wirklich ernsthaft Pali gesprochen. Nicht? Und wie man also aus diesen Schriften das ins Englische reinbringt, ist ja schon Rätselwerk. Ne? Das, so in dem Zusammenhang, wenn ich mir das alles angucke, könnte ich sagen, der Buddha hat gemeint das. Könnte, ist es klar, ja? Du siehst also, irgendwann hat jemand, und es waren in diesem Falle zwar ein englisches Ehepaar, Rice Davis, die haben die ersten Pali-Texte übersetzt, 1800, 1700, irgendwas in der Größenordnung. Ja. Und die haben dann beide gesessen und gesagt, Sati, was meint er jetzt damit? Ja, so, ich bin doch kein... So. Und dann haben die angefangen, Rückschlüsse zu machen, nachzugucken, wann ist das aufgetaucht, ja, unter welchen Bedingungen, ja, und sind dann auf eine Formulierung gekommen, die heißt Mindfulness. Das ist die Übersetzung von Sati in die erste europäische Sprache. Die Tage sagte mir Helga, Eckhart Tolle hat gesagt, Mindfulness. Ich kann das Wort nicht hören. Wir haben doch genug einen vollen Geist, oder nicht? Aber sag mal, Mind Emptiness, das war auch nicht gemeint. Mindfulness sollte etwas beschreiben. Und der Erste, der das dann wieder ins Deutsche übersetzt hat, Janaponika, ist einer der, nicht einer, ist der erste deutsche Mönch gewesen, der dann wiederum aus dem Englischen, Pali, Perli-Englisch und so weiter ins Deutsche geschrieben hat. Fantastische Werke. Das ist das erste Werk, das sich mit Sati beschäftigt. Ihr seht, es ist so ein bisschen etwas angegriffenes Stück, denn ich habe das von den Leuten in Sri Lanka geschenkt bekommen. Die sagen, ach, du bist auch Deutscher. Oh ja, hier, wir haben so ein Exemplar, das können wir nicht verkaufen. BPS, Public, Buddhist Public Explanation Society. Hier, so wie er das beschreibt, ist es vorwiegend die auf die Gegenwart gerichtete wache Aufmerksamkeit, die klare Bewusstheit und Besonnenheit. Das hat mit dem Ausdruck Achtsamkeit nichts zu tun. Also jedenfalls nicht bei uns im Deutschen. Ja? Und ich versuche das so oft zu korrigieren. Und hier steht's. Und dahinter steht, so dass Achtsamkeit die weitaus beste Übersetzung des Wortes ist, die er aber aus Mindfulness rübergeholt hat. Und in der amerikanischen englischen Literatur wird Mindfulness immer mit Erinnern beschrieben. Bezogen auf ein ähnliches Wort im Patanjali-Yoga. Da gibt es also auch das Sati. Und da wird es dann wiederum so rumdiskutiert und heißt dann sich erinnern. So, nun schreibt einer vom anderen ab und mittlerweile heißt es sich erinnern. Ist es aber nicht. Ja. Also noch einmal. Die auf die Gegenwart, also auf das, was ich jetzt sehe, ja, nicht die Gegenwart als solche, sondern auf das, was ich sehe, mit was ich verbunden bin, gerichtete, wache Aufmerksamkeit, also Aufmerksamkeit in dem Sinne, ja, ich sehe das. Okay. Die klare Bewusstheit und Besonnenheit. Besonnenheit im Sinne von, ich bleibe jetzt bei mir, ich springe nicht nach vorne. Ich bin also nicht, man muss das Mitteldeutsch hochlegen, 1920 oder so. Ja. Besonnenheit heißt also mit einer gewissen Ruhe, indem ich heraustrete aus dem Reizreaktion, sondern ich sehe etwas, ich nehme es konkret so wahr, wie es jetzt ist. Das ist das. Und in der englisch-amerikanischen wissenschaftlichen Literatur nennt man das dann heute Bewusstsein. Ich bin bewusst. Bewusstsein heißt, ich nehme etwas klar auf und weiß, dass ich es aufnehme. Okay? An der Stelle stehen wir. Und diese Stelle wird sozusagen kreiert durch eine bestimmte Vorgehensweise. Gestern habe ich es angefangen, wir vertiefen das heute nochmal. Wir bleiben also hier bei diesem Geistestraining durch Achtsamkeit. Das ist also eine Interpretation und eine Beschreibung der Satipatthana Sutra. Sati haben wir schon wieder, Bewusstheit. Und Patthana heißt, das sind die Strukturen oder Elemente oder Bereiche in unserem Sein, in unserem Menschsein. Es sind also, ist die Anwendung von Bewusstheit auf uns. Es ist nicht richtig zu sagen, es sind die Grundlagen, es ist falsch, sondern die Anwendung. Ich wende also jetzt Bewusstheit an, indem ich untersuche, wie entstehen Gefühle, was sind Gedanken und was sind Geistesinhalte. Und somit ist also der erste Schritt hier, den müssen wir uns jetzt nochmal grundsätzlich merken, als die Grundlage unserer Meditation, die Grundlage unseres ganzen Weges, das Generieren oder ich sage das Aktivieren von Bewusstheit. Bezogen auf darauf, wie sich der Buddha das vorgestellt hat, beziehungsweise gelebt hat. Und das geht also folgendes.
Der Gong ging oben, scheinbar ist irgendein Besucher da. Vielleicht die Post, der Max
kümmert sich. Nee, da will jemand was abgeben, ne? Geht mal jemand hoch? Nee, du nicht. Maximilian ist schon, na bitte. Alles klar, gut. Okay, also. Die erste Aufgabe heißt, der Praktizierende ist in den Wald gegangen. Das müsst ihr hier nicht ernst nehmen, ne? Also man kann auch hier hingehen. Er setzt sich nieder mit verschränkten Beinen, auch das muss man nicht ernst nehmen, es geht auch im Stuhl. Jedenfalls bei uns. In anderen Traditionen geht das nicht. Da sitzt man im vollen Lotus. Von daher kommt das. Okay. Den Körper gerade aufgerichtet. Alles klar?
Nein, nur ein Paket.
Okay. Und jetzt beginnt die Praxis. Lang einatmend weiß er, ich atme lang ein. Lang ausatmend weiß er, ich atme lang aus. Kurz einatmend weiß er, ich atme kurz aus. Kurz einatmend, habe ich es falsch gemacht, weiß er, ich atme kurz ein. So, das heißt also, im Mittelpunkt dieser Übung oder als Objekt steht der Atem. Und der Atem, so wie ich ihn jetzt erlebe, aber lediglich als, wenn man so will, als neutrales Objekt. Ob der nun lang ist oder kurz oder dick oder dünn oder wie auch immer, das Einzige ist, ich weiß. Das ist das Entscheidende. Ich habe also ein Objekt und ich bin in dem Zustand, dass ich dieses Objekt klar erkenne, für mich einordnen kann, aber nicht darauf reagiere. So simpel ist das. Ja. Das heißt also, wir beginnen, das habe ich uns gestern gesagt und heute noch einmal, immer damit, dass wir ein Objekt haben. Alle Wesen in dieser Welt haben ein Objekt, auf das sie sich beziehen. Aber ich muss ein Objekt haben, das bei mir jetzt keinen in irgendeiner Art und Weise Reaktion abruft. Deswegen der Atem, nach Möglichkeit. Es gibt auch Menschen, die reagieren selbst darauf. Klassischerweise waren sich die Mönche und der Buddha waren davon überzeugt, wenn ich einatme, ist das eben Einatmen. Nicht so als richtige Atemtherapeuten sieht man das anders. Aber wir sehen das ganz schlicht. Es ist nichts anderes als das Generieren eines Geisteszustandes, der bewusst ist. Mehr nicht. Ja? Das ist die Praxis, mehr nicht. Es geht nicht um das Atmen. Es geht darum, da steht hier, glaubt der nur lang ist oder kurz ist, das ist uninteressant. Entscheidend ist, ich weiß. Entscheidend ist das klare Erkennen. Das kommt jetzt in dieser Anweisung dann später nochmal, denn jetzt erweitere ich das auf die Bewegung des Körpers. Ich gehe also gehend weiß der Mönch, ich gehe. Stehend weiß er, ich stehe. Sitzend weiß er, ich sitze und so weiter und so weiter. Ihr merkt schon wieder, die ganz einfache Situation, dem ich ausgesetzt bin, in diesem Falle ich selbst, und zwar nicht in irgendeinem Überlebensmodus, sondern ganz einfach, ich gehe, ich sitze und ähnliches mehr, ist ein völlig neutraler Zustand, ich bin mir dessen bewusst. Und auch da heißt es dann wieder, ich weiß. Und jetzt kommt es noch einmal, beim Hingehen oder Zurückgehen, also jetzt noch mehr in die Bewegung hier rein. Und jetzt kommt ein Ausdruck, der heißt dann, wissensklar in seinem Tun. Ja? Also bewusst, wach, präsent und sogar hier kommt ein schöner Ausdruck, wissensklar. Ich weiß also, da ist das. Mehr nicht. Entscheidend ist also dieses Ich weiß, es ist wissensklar. Und das übersetze ich in ein Wort, das wir als Europäer wahrscheinlich am besten verstehen können. Ich bin bewusst. Damit verschwindet das Objekt in dem Sinne, sondern ich bin bei diesem Geisteszustand, mit dem ich jetzt aus dieser Eingebundensein in den Reizreaktionsmechanismus heraustrete in eine, wenn man so will, Beobachterposition. Ich bin also nicht mehr drin, sondern ich habe jetzt die nächste Ebene erreicht. Da ist. Okay? Das ist unsere Meditation. Das ist alles, was Meditation ist. Man kann da mehr von machen, das weiß ich. Und es gibt heute die unglaublichsten Formen an Meditation und Beschreibung, was Meditation ist und wie man das alles macht und wo man sein muss. Das ist alles gut und wohl, da habe ich nichts drauf entgegen. Aber was wir machen, ist ganz fürchterlich einfach. Ich setze mich hin und ich weiß, dass ich sitze. Und ich atme ein und ich weiß, dass ich einatme. Und in diesen beiden Objekten entsteht ich weiß, es ist Wissensklarheit, ich bin bewusst. Das heißt also, wenn ihr, ganz egal wo ihr seid, und am einfachsten ist es hier in einem Raum, in dem mit größter Wahrscheinlichkeit keine weitere Anregung passiert, kann ich also innerlich zurücktreten, heraustreten aus diesem ganzen Überlebensmodus, keine Reizreaktionssituation, und kann hineinkommen in einen Geisteszustand, von dem ich sagen kann, jetzt bin ich da, jetzt bin ich da, jetzt bin ich wach, jetzt bin ich offen. Ist alles. Mehr nicht. Von da aus machen wir weiter. Das ist nicht alles, aber es ist die Grundlage. Wenn ich das nicht kann, muss ich weiter üben. Bis ich eines Tages hier sitze oder wo auch immer und sage, ah ja, ich bin da. Und jetzt bin ich bereit für alles, was kommt. Ich bin ja nicht vorprogrammiert. Das ist mir wichtig, ist der nächste Schritt schon gleich. Jeder von uns, der noch in einem Reizreaktionssystem kommt, ist vorprogrammiert auf das Überleben. Wir sitzen immer unter einem bestimmten Druck. Irgendjemand sagt, ich habe immer Angst. Ja, ja, klar, ich sitze immer unter dem Druck. Es könnte ja was sein, wo ich nicht mit umgehen kann. Da gehe ich raus. Das muss ich lange genug machen, um dafür dann fähig zu sein. Ich nehme das nicht weg, aber ich gehe dann anders damit um. Meditation ist also, wenn ihr euch hier hinsetzt, nichts anderes als der Satz, ich bin da. Dasein, präsent sein. Und dann wird es uns passieren, dass dieses ganze Ego-Dingsbums-System, das sich nun freut, dass es endlich gehört wird, ne? Wollte dir schon lange mal was sagen, was ich davon denke, wie die gestern mich dich behandelt hat. Und dann steige ich ein. Es ist unglaublich, wie das. Ich höre dann immer, dann kommt in mir hoch. Ich sage, um Gottes Willen, wo kommt das denn jetzt? Ja, ich weiß es auch nicht. Ja, es kann nur aus dem Kopf kommen. Ja, aus der Seele oder wo auch immer, wo es herkommt. Nicht? So. Und dann sagst du, jau, jau, und kommst wieder zum Atem zurück. Okay? Ja? Mehr nicht. Das kann manchmal lange dauern, bis man dann wieder hin zurückkommt. Aber das ist wirklich alles. Nichts anderes als, ja, ich bin da. Und da ich so wach bin und so da bin, merke ich auch, und das haben wir ja heute Morgen mit dem Atem gemacht, ganz bewusst, weil das der wichtigste Punkt ist, wenn ich abweiche. Es ist also nicht, dass ich abweiche und irgendwie nach einer Stunde später das mitkriege. In dem Moment, wo ich abweiche, bin ich da. Dann sage ich, hallo, wir wollten doch, kommt sie wieder zurück. Im Theravadischen, also in der Ursprungs-Buddhismus-Schule, sagt man dann dreimal denken, denken, denken. Und dieses dreimal ist klassisch buddhistisch, ist genügend Impuls, dass ich mich wieder zurückbringe. Müsst ihr nicht machen. Erzeugt wieder unnötiges Denken. Sondern ganz einfach, so wie wir das hier machen. Ich bin mit dem Atem, den brauche ich immer wieder. Immer wieder gehe ich weg aus dieser Wachheit und der Bewusstheit. Und dann ist es wichtig, und das habe ich sicherlich deutlich gemacht, dass ich wieder ein Objekt habe, an dem ich mich sozusagen wieder aufrichten kann. Komme wieder in die Bewusstheit und in die Wachheit. Und dann wird es mir völlig normal passieren, dass ich wieder wegrutsche. Im Tibetischen sagt man, dieses Halten der Bewusstheit dauert bestenfalls in der Stärke 10 Sekunden an. Dann passiert irgendetwas, wo wir geistig so ein bisschen wegrutschen. Wenn wir wirklich wegrutschen, ist es schon stärker, als ein Tibeter das erlebt. Ja, der reagiert schon früher. Wir müssen nur nicht denken, dass wir das durchhalten. Das ist der absolute Unsinn, den muss ich jetzt gerade noch erzählen. Ihr dürft bitte nicht denken, ihr setzt euch hin mit dieser wirklich dummen Vorstellung, jetzt sitze ich da und denke nicht mehr. Im schlimmsten Falle würde ich euch sagen, der Buddha hat auch noch darüber nachgedacht, was er im nächsten Dhammatalk sagt. Wir sitzen hier als dynamisches System. Bitte macht euren Körper nicht steif. Der Körper bewegt sich immer. Es gibt nichts Schlimmeres als die Vorstellung, sich nicht bewegen zu dürfen. Ich bewege mich immer. Ich kann nicht etwas verhindern, was mit dem, was ich tun will, überhaupt nichts zu tun hat. Es gibt im Yoga Nidra so einen schönen kleinen Hinweis, wo man gefragt wird, jetzt liegst du da so still, jetzt guck mal genau hin, bist du wirklich still? Und dann kommt es, nee, kann ich ja nicht, ich atme ja. Na, also geht's nicht. Du bewegst dich. Ja? Und es gibt lange Anweisungen von gut Praktizierenden, die sagen, Moment, wenn du anfängst, jetzt steif zu werden, bist du schon wieder in einem falschen System. Du hast jetzt Forderungen rein, du willst etwas, was die Natur gar nicht hergibt. Genauso gut ist es mit dem Geist. Denk um Gottes Willen nicht, wenn ich jetzt hier hinsetze und höre und 2 Tage lang irgendwelche völlig langweiligen Formulierungen, dass ich dann sage, okay, gemacht. Das Beste, was uns passieren kann, sind Kopfschmerzen und Nackenschmerzen. Wir hatten mal haben eine gute Freundin von uns, eine Nonne, begleitet und auch unterstützt. Und die kam dann eines Tages und sagt, Karl, ich habe immer so Nackenschmerzen nach in der Meditation. Und komischerweise sind die hinterher weg. Hast du da eine Erklärung für? Ich sage, ja, da, aber ich sage es dir nicht. Anstrengung. So. Wir sitzen hier einfach und wissen, dass wir sitzen. Wir sitzen hier und wissen, dass wir atmen. Und ansonsten sind wir da. Deswegen stehen wir nicht auf und laufen rum. Ja? Aber es kann durchaus sein, dass ich dann gerade mal den Nacken frei mache. Und dass ich beobachte, jetzt kommt der Gedanke. Dann sage ich, okay, fein, ist in Ordnung und bringe mich wieder zurück. Ein ganz freundliches, dynamisches Sein mit mir, mit dem Körper, mit dem Gedanken und mit dem Atem. Der Atem ist mal länger und mal kürzer. Hat selbst der Buddha nichts gegen gehabt. Bitte, irgendjemand auf den Tibetern hat gesagt, ihr macht aus der Praxis eine viel zu aufwendige Sache. Die ist ganz einfach. Ich setze mich hin und ich weiß, ich sitze. Und ich atme und ich weiß, dass ich atme. Und bei mir kommt jetzt als nächstes, und das ist für mich ganz wichtig, durch diese beiden Elemente, weil erlebe ich, dass ich wach und bewusst bin. Das ist jetzt kein Wissen in dem Sinne als ein Objekt, sondern ein Erleben. Ich erlebe mich wach, bewusst, in einem ganz bestimmten Körper-Geist-Zustand, aus dem ich selbstverständlich ganz schnell wieder rausrutsche. Und dann baue ich es wieder auf. Und dann halte ich es für einen Moment, dann ist es wieder weg. Und wenn ich das lange genug mache, fängt sich an, das zu etablieren. Und ich gehe dann auf die Elemente in dieser Natur anders zu. Und das machen wir dann morgen. Okay? Meditation ist klar. Etwas ganz, ganz Normales, Einfaches. Ich habe ein Objekt und bin mir des Objektes bewusst. Wir alle machen das. Nur, wir schnitzen das so ein bisschen heraus. Wir nehmen uns eine Umgebung, die uns jetzt nicht in den Überlebensmodus drückt. Und wir nehmen ein Objekt, das uns da nicht reindrückt, weil wir nämlich heraus wollen aus diesem Reizreaktionssystem. Und damit entsteht die Erfahrung und das Erleben einer anderen Dimension, nämlich die Bewusstheit. Okay? Danke fürs Zuhören.